NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
2. Dezember 1946. Die Gründung der Internationalen Walfangkommission.
Juli 2011. Ein Hotel in St. Helier auf der britischen Kanalinsel Jersey. Freiheit für die Wale, keine Tötung, kein Fang, rufen die zumeist sehr jungen Demonstranten vor dem Eingang. Drinnen, im nachtschwarz verhängten Konferenzsaal, hat gerade die 63. Jahrestagung der Internationalen Walfangkommission begonnen.
It's my pleasure to open the 63rd annual meeting of the International Whaling Commission.
Hinter ihren Fähnchen sitzen die Delegationen vor Bergen von Papier. Sidney Holt kennt das alles schon lange, sehr lange.
My name is Sidney Holt. I'm a biologist by training.
Ich heiße Sidney Holt. Ich bin gelernter Biologe. Ich habe mich auf Fisch und Fischerei spezialisiert. Aber seit vielen Jahren, seit 1960, beschäftige ich mich mit dem Schutz von Walen.
Sidney Holt ist hoch in den 80ern und bei einer Tasse Cappuccino jederzeit bereit, seine Lebenserfahrungen auszubreiten. Der Kaffee wird darüber kalt. Seine wichtigste Erkenntnis aus der Walfangkommission:
Es geht nur um Geld. Es geht nicht um Moral oder um Nachhaltigkeit, egal wie viel Sie darüber reden. Oder um Grausamkeit gegenüber Walen. Es geht um Geld. Das ist alles.
Und das war schon immer so.
Der Wal,
schreibt Herman Melville in seinem Roman Moby Dick.
Der Wal ist ein blasender Fisch mit einem waagerechten Schwanz.
Beinahe richtig. Der Wal ist natürlich kein Fisch, sondern ein Säugetier mit Lungen, das regelmäßig seine Sauerstoffspeicher füllen muss. Beim Auftauchen stößt er Luft aus, er bläst. Zum Auf- und Abtauchen in spektakuläre Tiefen nutzt er eine waagerechte Schwanzflosse. Gegen die Kälte schützt ihn die enorme Speckschicht.
Dass der Mensch ein Tier verspeist, das seine Lampe speist und dies gewissermaßen bei dessen eigenem Licht, scheint eine absonderliche Sitte.
Melvilles Ironie ist angebracht. Wohl kaum ein Tier lässt sich so effektiv von Kopf bis Schwanz ausschlachten wie der Wal. Aus dem Speck wird Tran nicht nur für Lampen gewonnen, aus dem Walrad im Kopf des Pottwals ein hochfeines Öl. Im Darm findet sich Ambra, ein Grundstoff für die Parfümindustrie. Aus den Barten des Blauwals wird Fischbein für Korsette gemacht. Und mancherorts wird auch das Fleisch verzehrt.
Die Geschichte des Walfangs begann in der Arktis,
sagt Walforscherin Petra Deimer.
Es hat eigentlich immer nur so 50 Jahre gedauert, dann waren die Arten alle weggejagt. Und dann sind die Walfänger weitergezogen.
Die Basken sind die Ersten, die systematisch Jagd auf die langsam schwimmenden Glattwale machen. Als sie zu Hause ausgerottet sind, ziehen die Walfänger weiter. Im 17. Jahrhundert gehen Niederländer, Engländer und auch Deutsche auf Grönlandfahrt, weil es dort große Walbestände gibt. Gejagt wird mit Ruderboot und Harpunen. Ein fürchterliches Gemetzel, das Melville in kaum erträglicher Ausführlichkeit beschreibt.
Weit über den Bug hinausgelehnt, bohrte Stubb seine lange, scharfe Lanze in den Fisch und ließ sie dort stecken, wobei er achtsam weiter bohrte und bohrte, als suche er sorgfältig nach einer goldenen Uhr, die der Wal verschluckt haben könnte. Die goldene Uhr aber, die er suchte, war der Lebensnerv des Wals. Und jetzt hat er ihn gefunden, denn das Untier erwacht aus seiner Starre, wälzt sich grausig in seinem Blut und überschüttet sich über und über mit dichter, tosender, schäumender Gischt.
Neue Technik bringt die Wale ab Mitte des 19. Jahrhunderts weiter in Bedrängnis.
Mit der Erfindung der Harpunenkanone konnte man aber auch die schnell schwimmenden Furchenwale, dazu gehören Blauwal, Finnwal, Seiwal, auch Zwergwal, fangen. Und nachdem man die in der Arktis auch ziemlich abgefischt hat, ist man dann über die Meere bis hin in die Antarktis gegangen.
Anfang des 20. Jahrhunderts gehen die Bestände so dramatisch zur Neige, dass der Völkerbund ein Abkommen zur Begrenzung des Walfangs beschließt. Doch erst 1946, nach dem Zweiten Weltkrieg, wird die Internationale Konvention zur Regelung des Walfangs verabschiedet, heute vor 65 Jahren. Dahinter steckt die Erkenntnis:
Walbestände lassen sich zu einem natürlichen Wachstum beeinflussen, wenn der Walfang ordentlich reguliert wird. Ein Wachstum der Walbestände wird es erlauben, dass die Zahl der gefangenen Wale erhöht wird ohne dass diese natürlichen Ressourcen in Gefahr geraten.
Heißt es in der Resolution, die zunächst nur von den großen Walfangnationen wie Australien, Großbritannien, Norwegen und Russland unterzeichnet wird. Ausführendes Organ der Resolution wird die Internationale Walfangkommission, IWC. Sie soll Fangquoten festlegen und Schutzgebiete ausweisen. Veteran Sidney Holt erinnert sich an die ersten Mitglieder der Kommission.
Sie haben beschlossen, was sie haben wollten und womit sie ihre Kredite abzahlen konnten. Sie haben ihre Hypotheken für die Schiffe abbezahlt. Darum ging es, ums Geld.
Auch in Deutschland, das der Konvention damals noch nicht angehört. 1935 ist die erste deutsche Walfanggesellschaft gegründet worden vom Chemieunternehmen Henkel.
Damals hatten wir das Waschmittel Persil mit 40% Seife ausgestattet,
erinnert sich Vorstandsmitglied Hans Zöbelein in den 80er Jahren.
Die waschaktive Substanz wurde aus Fettalkoholen hergestellt und Fettalkohole ließen sich nur aus dem Kopf des Pottwals gewinnen, aus dem Walrat und dem Walratöl.
Henkel beauftragt 1949 den griechischen Reeder Onassis, einen Tanker zum schwimmenden Schlachthaus umzubauen. Die Olympic Challenger und ihre 16 Fangboote töten und verarbeiten alles, was ihnen vor die Harpune kommt.
Das ist ein überwältigender Anblick, so ein Riesenvieh, wenn das rauskommt und zischt einem da was vor und verschwindet dann wieder. Das ist schon wunderbar.
Erinnert sich ein Seemann Ende der 90er Jahre beim Walfängerstammtisch in Hamburg.
Bloß wenn dann die Schießerei losging und sein Blut spuckte oder was auch immer, wenn es denn ein Totschuss, ein Blattschuss war und er sackte gleich weg, der Wal, dann hat man nichts mehr gesehen. Aber nachher, wenn die zweite, dritte Tötungsharpune reingeschossen wurde, dann war das nicht mehr so ein Spaß.
Schon 1953 endet der deutsche Walfang. Dennoch geht das Morden weiter. Vor allem Russland und Japan bauen die Pottwalbestände der Meere ab. Allein in den 60er Jahren über 100.000 Tiere. Petra Daimer hat Ende der 70er ihre Diplomarbeit über die Anatomie der Wale begonnen und auf der Insel Madeira Bekanntschaft mit dem Walfang gemacht.
Das war für mich grauenhaft. Ich habe keine Nacht schlafen können. Ich habe mich gequält, weil ich eben tatsächlich erlebt habe, wie die Walfänger von Madeira mit der Handharpune Pottwale getötet haben.
1977 gründet sie die Gesellschaft zum Schutz der Meeressäugetiere und dann gelingt ihr ein Coup beim Washingtoner Artenschutzabkommen.
Durch unseren Antrag, den wir gemeinsam gestellt haben, meine Idee und die Bundesregierung hat es umgesetzt, wurde 1981 der Import von Pott-, Finn- und Seiwalprodukten verboten.
Und zwar weltweit.
Damit hat Deutschland das bis dahin noch wichtigstes Importland für Pottwalöle für die Industrie war, sich selbst einen Riegel vorgeschoben.
1982 tritt auch die Bundesrepublik der Walfangkommission bei, ein entscheidendes Jahr. Nun haben sich über 30 Länder angeschlossen, darunter viele, die gar nicht selber Wale fangen oder vom Walfänger ins Walschützerlager gewechselt sind. Und so kann die Kommission beschließen, was seit 1986 gilt, ein Verbot des kommerziellen Walfangs. Aber, sagt Petra Daimer, die seither die IWC als Wissenschaftlerin begleitet, das Verbot ermöglicht Ausnahmen. Denn wer es nicht akzeptiert, kann einfach einen Vorbehalt anmelden.
Japan fängt angeblich für die Wissenschaft und Norwegen, weil es einen Vorbehalt hat. Island fängt zwischen diesen beiden Methoden, also sowohl mit Vorbehalt als auch mit wissenschaftlicher Begründung.
Fangen dürfen außerdem Eingeborene, deren Lebensführung mit dem Walfang verbunden ist.
My name is Yoshi Morishita and I belong to the Fisheries Agency of the Government of Japan.
Yoshi Morishita von der japanischen Fischereibehörde ist Sprecher seiner Delegation beim diesjährigen Treffen der IWC.
Ich kann verstehen, dass einige Politiker die Interessen der Allgemeinheit vertreten wollen. Aber das Problem ist, dass die Allgemeinheit etwas missversteht, dass Japan, Norwegen, Island und andere Walfangnationen alle Wale der Meere ernten wollen und dass diese Wale bedroht sind. Das ist nicht der Fall.
Bedrohte Walarten müssen geschützt, reichlich vorhandene dürfen geerntet werden. So interpretiert der Japaner den Text der 65 Jahre alten Resolution. Nicht gefährdet sind nach Einschätzung Japans die Zwerg- oder Minkwale. Jede Wintersaison werden mehrere hundert erlegt, angeblich zu wissenschaftlichen Zwecken und anschließend verkauft zum Verzehr. Gefangen werden auch einzelne der bedrohten Finnwale und das mitunter in ausgewiesenen Schutzgebieten, wenn Umweltschützer sie nicht daran hindern. Immer wieder versucht Japan in der IWC das Moratorium zu kippen. Mit unfeinen Methoden, sagen die Gegner.
Ich bin Sandra Alther von Pro Wildlife. Wir sind eine Artenschutzorganisation, die sich vor allen Dingen um Wildtiere kümmert, die durch den Handel bedroht sind. Und dazu gehören natürlich auch die Wale.
Anfang der 90er Jahre, sagt Sandra Alther, habe Japan damit begonnen, Entwicklungsländer systematisch finanziell zu unterstützen, um sich so Stimmen in der Walfangkommission zu sichern.
Das ist zum einen also wirklich Geld an die Regierungen geflossen, der armen Länder, aber eben auch an einzelne Delegierte hier. Die kriegen die Spesen bezahlt. Letztes Jahr wurde bekannt, dass sie auch Prostituierte bekommen und Umschläge mit Geld. Also das Ganze ist wirklich so, wie man es aus üblen Filmen kennt. Das ist hier leider Praxis.
Immerhin hat die IWC dieses Jahr auf Druck der EU-Staaten beschlossen, dass Mitgliedsbeiträge nicht mehr bar bezahlt werden dürfen. Allerdings ist die EU nicht ganz einig. Dänemark stimmt oft mit den Walfangnationen, denn die Ureinwohner von Grönland und den Färöern dürfen jagen. Mit einem weiteren nordwestlichen Nachbarn stehen der EU heftige Diskussionen ins Haus.
Thomas Haider, I'm the Commissioner for Iceland in the IWC.
Thomas Haider ist Islands Kommissar in der IWC und, na klar, er isst gern Walfleisch.
Yes, I do. Most Icelanders, I think, are quite fond of it.
Die meisten Isländer mögen es als Sashimi, als Walsteaks. Interessanterweise mögen es auch die Touristen.
Interestingly, very popular also with the tourists that come to Iceland.
Das gilt auch für die Deutschen, fügt er hinzu, wenn sie vom Whale-Watching zurückkommen. Wale beobachten hat sich, wie überall auf der Welt, auch in Island zu einem blühenden Tourismuszweig entwickelt. Dennoch wird weiter gefangen. Rund 250 Minkwale und rund 150 der riesigen Finnwale, sagt Haider. Von beiden gäbe es in isländischen Gewässern reichlich. Und die EU? Haider zuckt mit den Achseln.
Offensichtlich liegen wir Welten auseinander. In Island betrachten wir Wale als Fische, als eine Ressource, die genutzt werden kann. In der EU ist Walfang verboten und darüber müssen wir in unseren Gesprächen eine Lösung finden.
Ende offen. Trotz mehrerer Attacken steht das Verbot des kommerziellen Walfangs noch immer. Die Walschützer versuchen unterdessen, die IWC zu verändern. 2003 verabschiedet die Kommission eine Berliner Erklärung, mit der sie sich von der reinen Walfang zur Walschutzkommission weiterentwickelt. Denn tatsächlich haben sich die Bestände längst nicht regeneriert, wie damals der neuseeländische Delegationsleiter Sir Geoffrey Palmer am Beispiel der Blauwale erläutert.
So thorough was the destruction wrought.
So gründlich war die Zerstörung, die über diese Art die größte der Erde gebracht wurde, dass Jahrzehnte nachdem die IWC sie unter Schutz stellte, die Zeichen der Erholung minimal sind.
Hinzu kommen neue Bedrohungen durch die Schifffahrt, durch Lärm, durch Ölverschmutzung. 88 Mitglieder hat die IWC inzwischen. Viele davon hoffen, dass sich der Walfang bald von selbst erledigt. Für Japan ist die Jagd in der Antarktis eigentlich schon jetzt unbezahlbar. Und das angeblich hochgeschätzte Fleisch lagert unverkäuflich in den Kühlhäusern. Doch schon hat Japan angekündigt, dass seine Flotte jetzt im Dezember wieder auslaufen wird. Dabei lässt sich, sagen viele, mit dem Whale-Watching für Touristen viel mehr Geld verdienen. Die Giganten der Meere blasen zu sehen, ist ein unvergessliches Erlebnis, das sich in begrenztem Umfang auch daheim auf dem Sofa nachvollziehen lässt, lacht Petra Daimer.
Ja, ich denke, man kann Moby Dick empfehlen und da ist auch eine Menge Wahrheit schon drin, denn Herman Melville hat damals schon gesagt, in den Meeren schwirren die Harpunen zu Tausenden und das kann auf Dauer kein Wal verkraften. Und das ist richtig und das haben wir inzwischen ja gesehen.
Im Zeitzeichen erinnerte Katrin Brandt an die Gründung der Internationalen Walfangkommission am 2. Dezember 1946. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.